Gewalt gegen Kinder, egal ob im Supermarkt oder in der Nachbarwohnung, wann sollte man einschreiten? Und andere Frage, woher kommt diese Gewalt überhaupt? Ist sie möglicherweise erklärbar, Herr Dr. Fliegel? Das ist auch eine Frage, die sich Außenstehende oft stellen müssen und sollten.
Natürlich ist sie erklärbar. Häufig ist es so, dass Eltern, die ihre Kinder schlagen, selbst geschlagen worden sind in ihrer Kindheit. Trotzdem, es gibt für mich keinen Grund, der Schläge gegen Kinder rechtfertigt. Schläge sind keine pädagogische Maßnahme. Schläge beschädigen die Würde des Kindes und beschädigen aber auch aus der Sicht des Kindes die Würde der Eltern, die Autorität der Eltern. Wir gehen davon aus, dass 3/4 der Eltern schlagen und auch oft natürlich dadurch kurzfristige Konsequenzen spüren. Sie sagen, also das, was gerade war, das Kind schreit, jetzt schreit es nicht mehr, das will am Supermarkt, an der Kasse liegt ja nun auch alles sehr demonstrativ für die Kinder aus. Ist doch klar, dass sie das haben wollen. Und die genervten Eltern dann, die überforderten Eltern auch, gute Gründe gibt es auch dafür, schlagen dann einfach zu. Das Kind lässt jetzt davon. Trotzdem langfristig kann das Kind in seinem Verhalten nicht geändert werden, auch nicht einsichtig sein in bestimmte Dinge und entwickelt häufig wirklich soziale Ängste, Essstörungen als Jugendliche. Es gibt wirklich eine Reihe von psychischen Problemen, die Kinder, die geschlagen werden, aus dieser Gewalt in der Familie entwickeln.
Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen möchten, dann bitte unter der 0180 5678 dreimal die 0. 0180 5678 dreimal die 0. Ein erster Hörer ist bereits am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Charles aus Dortmund.
Charles, haben Sie selber Erfahrungen gemacht mit dem Thema?
Ja, ich habe selber Erfahrungen gemacht, in vielfältiger Hinsicht. Zum einen als betroffenes Kind vor, sagen wir mal, 30 Jahren und zum anderen als Beobachter im Kaufhaus.
Der Vater ist dann gewalttätig geworden.
Ja, er hat diesen Sohn also dann ohne Ankündigung, ohne dass der Sohn sich überhaupt vorbereiten konnte, von hinten an den Hinterkopf geschlagen.
Darf ich Sie fragen, was hätten Sie tun wollen? Was hätten Sie am liebsten tun wollen, als Sie das gesehen haben?
Ja, genau. Ich hätte in dem Moment etwas sagen müssen. Ich war unwahrscheinlich wütend darüber. Ich hatte aber auch ebenso viel Angst. Er hätte mir was tun können.
Ja. Vielleicht als letzte Frage. Hätten Sie im Nachhinein eine Idee, was Sie hätten tun können?
Ja, ganz genau. Ich hätte mir Verbündete suchen müssen. Ich als Mann bin natürlich gefährdeter, durch eine andere Person attackiert zu werden, speziell einen Mann. Frauen werden nicht so schnell durch Männer attackiert. Ich hätte mir Verbündete suchen müssen und diesen Mann dann ganz konkret mit anderen Personen ansprechen müssen, weil dann hätte er mich sicherlich nicht in irgendeiner Form attackieren können und wollen.
Also ich danke Ihnen erstmal, dass Sie das Problem umrissen haben und auch sehr klar umrissen haben und würde so einmal als erstes sagen, dass es nicht sinnvoll ist, vor dem Kind auf die Schläge oder die Brutalität anzusprechen, aber dass es andere Möglichkeiten gibt, über die wir vielleicht dann gleich...
Ja, schönen Dank, Charles. Ich würde die Frage schon noch schnell anschließen wollen. Was wird häufig falsch gemacht von Menschen, die sich einmischen?
Aus der Wut heraus, aus dieser Ohnmächtigkeit, dieser Hilflosigkeit, wird dann oft in der Sprache auch so eine Aggression verwendet, dass man den anderen anmacht und dadurch eher diese massiven Gefühle noch verstärkt. Das heißt also keinesfalls persönliche Angriffe auf einer sachlichen Ebene reagieren und gegebenenfalls, wie der Hörer gerade ganz richtig sagte, es nicht auch alleine erledigen müssen, denn die Hilflosigkeit haben andere auch gespürt.
Gewalt gegen Kinder, heute unser Thema in der Rubrik Vorname genügt. Sie können uns anrufen unter 0180 5678 dreimal die 0. Hello, you fool, I love you. Vorname genügt heute zum Thema Gewalt gegen Kinder. Unser Hörer Björn hat vorhin angerufen, sagte, er sei Vater einer kleinen Tochter und könnte nicht erkennen, warum so ein kleiner Klaps oder eine ähnliche Strafe großen Schaden anrichten könnte. Für ihn sei das ein wichtiges Erziehungsmittel auch.
Ich würde dem Hörer und auch allen anderen sagen, dass Kinder nicht vergessen. Kinder, die geschlagen werden, werden sich in irgendeiner Form rächen dafür. Nicht jede Ohrfeige führt zu einem seelischen Krüppel, das ist ganz klar. Aber es schafft eine Atmosphäre in der Familie, die nicht sein muss. Und für mich ist Schlagen als Mittel, um Grenzen zu setzen, ist auch ein Eingeständnis von Niederlagen. Man weiß nicht, was man tun soll als Alternative. Wenn ein Junge ein anderes Kind schlägt, das kleiner und schwächer ist, wird er als unfair und feige angesehen. Wo ist der Unterschied, wenn ein Erwachsener ein schwaches und hilfloses Kind schlägt? Ist für mich kein Unterschied drin.
Karin hat uns angerufen. Guten Morgen, Karin.
Ja, guten Morgen. Ich hätte erstmal eine Frage an Herrn Dr. Fliege.
Ja.
Und zwar, warum eskaliert das so, dass man nicht mehr hinhört oder hinsieht, überhaupt bei Gewalt, überhaupt bei Kindern? War das früher schon so?
Vielleicht eine ganz kurze Antwort, weil wir zurzeit sehr mit Gewalt überflutet werden, sei es im Fernsehen, sei es durch Betonbauten, sei es durch den zunehmenden Verkehr. Gewalt ist an allen Orten erkennbar, strömt auf uns ein. Und da sollte wenigstens die Familie für das Kind der Hort des friedfertigen Umgangs sein.
Was ich sagen könnte von mir, also ich würde mich einmischen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Wie würden Sie das tun?
Ich würde, erstmal würde ich schellen, wenn das nicht nutzt, Polizei einschalten und dann gibt es ja den Kinderschutzbund. Es gibt ja Leute, die mögen Behörden nicht. Den kann man Tag und Nacht einschalten. Ich war mal Mitglied im Kinderschutzbund und die kommen. So haben wir das gemacht, wenn Kinder in Not waren, die haben wir dann nachts aufgenommen.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie genannt haben.
Auch ein ganz, ganz wichtiger Appell, den Sie aussprechen. Also Polizei im äußersten Fall, wenn man sieht, es ist Schaden für das Kind, der ist nicht abzuwenden und man muss kurzfristig was tun, kann die Polizei sein, der Kinderschutzbund kann informiert werden, kann auch beraten, aber man kann auch erstmal selbst was tun. Sie haben es angesprochen, klingeln, auch wenn man der Tür verwiesen wird, dann mit den Nachbarn absprechen, dass die auch nochmal vorbeigehen. Ich bin sicher, dass es hilft, wenn Familien merken, sie stehen unter Beobachtung, was die Schläge angeht. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man ruhig und sachlich, keinesfalls mit provozierenden und ebenfalls aggressiven Bemerkungen die Nachbarn anspricht, aber dass man am Ball bleibt, wirklich immer freundlich und sachlich und auch die anderen Nachbarn mit einbeziehen, einfach nicht die schlagenden Eltern zur Ruhe kommen lassen. Und das gilt genauso für den Supermarkt und andere Situationen.
Schönen Dank, Karin, für Ihre Ermunterung einzuschreiten. Unser nächster Hörer ist Helmut. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich bin schon einmal eingeschritten. Da habe ich nämlich gesehen, wie eine Frau vor dem Supermarkt, die ist gerade rausgekommen, ihr Kind ständig angeschimpft hat und angeschimpft hat. Und ich habe die mal vorsichtshalber im Auge behalten.
Mhm.
Und dann habe ich gehört, leider nicht gesehen, wie die einen Klaps gegeben hat. Da standen nämlich ein paar Autos zwischen mir und ihr.
Mhm. Was haben Sie gemacht?
Ja, also ich habe die dann noch weiter nach dem Klaps erst recht im Auge behalten. Und als die Frau dann zu einer Bekannten gesagt hat, das Kind, ihre Tochter hat Ärger gemacht, da habe ich die Frau aber ganz energisch angefaucht und gesagt, Sie haben Ärger gemacht. Mhm. Kleine Kinder schlägt man nicht.
Und ich vermute mal, dann ist sie aggressiv gegen Sie auch geworden.
Nein, leider nicht.
Mhm.
Sie hat sich da irgendwie kaum stören lassen. Und ich habe dann vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich danach weitergefahren bin, weil ich an dem Tag auch ein bisschen eilig hatte.
Ja, das erschildert ja einen Fall, der auch alltäglich ist, dass die Eltern sich da auch überhaupt nichts von annehmen, wenn andere Leute sich
trotzdem zurückhalten. Trotzdem bin ich ganz sicher, dass beim nächsten Mal die Eltern zurückhaltender sein werden. Die werden vielleicht im ersten Moment zurückfauchen, aber das bleibt drin. Und wenn das häufiger passiert, dann wird das Kind in der Öffentlichkeit auch nicht mehr geschlagen werden. Ich finde es viel sinnvoller, auch zu sagen, wenn man an der Kasse steht, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder kann ich Ihnen beim Einpacken helfen? Oder wenn Sie mit Ihrem Kind gerade was klären wollen in Ruhe, dann schiebe ich Ihren Wagen weiter. Das heißt, ein kurzes Hilfsangebot machen, freundlich, sachlich, die Überforderung auch erkennen, in der die Eltern stehen. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, als so im Moment zurückzufahren. Wichtig ist, dass man einschreitet, dass man die Zivilcourage zeigt.
Wenn Sie weiter interessiert sind an diesem Thema, dann können Sie ein umfangreiches Skript, wie es heutzutage heißt, erhalten, wenn Sie an uns schreiben, an den WDR in Dortmund, die Redaktion Westzeit 44 405 Dortmund. Westzeit 44 405 Dortmund. Ja, und bitte fügen Sie einen an sich selbst adressierten mit einer Mark 10 frankierten Rückumschlag bei.
HR1 Argumente. Guten Morgen, heute mit Christiane Knauf am Mikrofon. Worüber lachen die Deutschen? Und damit habe ich meine drei Studiogäste und Experten zum Thema Witz und Humor vorgestellt. Und alle, die uns zuhören, können sich natürlich an unserem Gespräch beteiligen. Rufen Sie uns an unter der Nummer 069 155 689. Wir wollen wissen, worüber Sie lachen können oder ob es etwas gibt, was Sie überhaupt nicht zum Lachen finden. Rufen Sie uns an unter 069 155 689. Herr Thoma in Köln, Sie waren lange Jahre Chefredakteur im Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks. Haben Sie denn in Ihrer Jugend schon gerne Witze erzählt oder hatten Sie irgendein Umfeld, wo viele Witze erzählt wurden?
Ich hatte einen Großvater, der mir immer skurrile Geschichten erzählte. Das heißt, dem fielen so Sachen ein wie, erzählt er dann, pass mal auf, da geht in Afrika am Rande des Urwalds ein einheimischer Schwarzer, geht da entlang und sieht, wie ein Weißer, der da auch spazieren geht, von einem Löwen verfolgt wird. Weil er kann auch nicht rufen, weil er den Löwen nicht auf sich aufmerksam machen will. Dann nimmt er einen weißen Rettich und hebt ihn hoch. Und da springt der Weiße auf den Baum und ist gerettet. War ganz klar, er hat gesehen, weißer Rettich. Alfred Polger hat ja mal behauptet, es gäbe nur 10 bis 12 Grundwitze, Fundamentalwitze, darauf bauten alle anderen auf. Ich habe es nicht nachgezählt, denn er selber offenbar auch nicht, weil er 10 bis 12 sagt. Sonst hätte er die Zahl ja genau genannt.
Ich würde sagen, es gibt sicherlich ein paar mehr, aber die werden halt über die Jahre immer wieder variiert. Also wir haben es, wenn wir in den politischen Witz reingehen, viele Grundmuster, die bei Kohl funktioniert haben, werden jetzt angewendet, zum Beispiel auf Rudolf Scharping. Das funktioniert auch wunderbar.
Langsam.
Ganz langsam. Neulich hat er eine Schnecke in stummer Wut zertreten. Ja, Vieh hat mich den ganzen Tag verfolgt. Also es geht immer. Also die Geschichten, wir haben ja vorhin über welche Dinge lacht gerade der Deutsche, waren eine Zeit lang die Muster der Ostfriesenwitze, die wurden dann vor 10 Jahren begann es dann, sie auf die Ossis zu übertragen. Dann waren die Ossis schon etwas out, dann kamen die Österreicher. Also im Prinzip muss man nur was auswechseln, wie auch Herr Thoma vorhin gesagt hat.
Ja, aber man muss natürlich schon, also die Besonderheiten bei den Ostfriesen kann man vielleicht einiges erdichten, aber bei den Ossis oder bei den Österreichern kommen dann auch die Besonderheiten, die man in diesem Volksstamm, sage ich jetzt mal, erkennt, auch dann dazu.
Ja, ja, sicher.
Das ist dann die Farbe, die dem Grundwitz gegeben wird.
Ich meine, der Ossi an sich war für uns ja Neuland, den mussten wir ja erstmal kennenlernen, das hat dann ein bisschen gedauert.
Ja, wobei das schon so ist, dass man eigentlich hinter den Besonderheiten schon das Stereotyp immer wieder sucht, nämlich dass man sagt, also die sind einfach dümmer als wir. Und Dummheit ist ja nur ein strukturelles Phänomen, da braucht man gar keine Besonderheiten auszumachen, sondern da sagt man einfach, guck mal, das machen die. Und da überträgt man einfach das, was man den Ostfriesen unterstellt hat, auf die Österreicher, auf die...
Der Germanist Hermann Bausinger hat das Gruppenwitze genannt. Und die funktionieren immer zwischen Belgiern und Holländern, zwischen Flamen und Wallonen und zwischen in Amerika mit den Negern und mit anderswo mit den Türken und bei uns mit den Ausländern. Das sind Witze, die versuchen, andere herabzusetzen. Und da gibt es immer Gruppen, die das mögen. Und es gibt Leute, die das nicht mögen. Weil ich finde, das ist eigentlich dann nicht mehr witzig, wenn es diskriminierend ist. Aber es gibt natürlich trotzdem Schöne darunter. Und es gibt ja dann auch die Möglichkeit, sich zu wehren. Die Ostfriesen sind eigentlich gar nicht benachteiligt worden, dadurch, dass sie in die Witze hineinbezogen worden sind. Aber sie haben sich dann trotzdem mal gewehrt. Weil gesagt worden ist, was ist, wenn ein Ostfriese nach Österreich auswandert, dann haben die Ostfriesen einen Deppen weniger und die Österreicher einen Ingenieur mehr.
Ja, wir haben die erste Hörerin. Guten Morgen, Frau Piro. Ach so, Moment, ich habe hier noch vergessen, was zu drücken. Und jetzt habe ich Frau Piro dran. Guten Morgen. Frau Piro?
Ja.
Nein, ich habe sie nicht dran, weil ich mich hier verdrückt habe offensichtlich. Vielleicht probiert ihr es nochmal. Ich versuche nochmal einmal. Frau Piro, guten Morgen. Nein, nein, nein. Dann... Nee, auf der 2 habt ihr eben gesagt, ist Frau Piro.
Jetzt weiß man, warum es heißt, dass jemand habe sich verdrückt.
Ja, genau.
Ja,
richtig.
Ja, sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes, nein, ich bin ja schuld, ich habe mich verdrückt. Also, ihr probiert es nochmal. Hallo, guten Morgen, habe ich jetzt jemand dran? Ich höre nämlich einen Atmer. Hallo?
Hallo?
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin nicht Frau Pirus.
Sie sind die Frau Kramer?
Jawohl, bin ich.
Guten Morgen, Frau Kramer. Ich habe Ja. Das liegt, diese muss ich gestehen, nicht am Gerät, sondern ich glaube, es liegt an mir. Ich habe hier einen Knopf vergessen zu drücken. Aber jetzt sind wir ja auf Sendung.
Kann ich völlig verstehen.
Bei einer Sendung über Humor darf das passieren, damit sich die Hörer amüsieren, wie wir hier, wie ich hier, besser gesagt, darf ich gar nicht im Plural sprechen. Ja. Frau Kramer, was tragen Sie zu unserem Thema bei?
Ich wollte eigentlich gar nichts so Humoriges dazu sagen.
Ja. Ist das nicht gerade etwas, was das ein Charakteristikum des Humors ist, dass er, der Galgenhumor zum Beispiel, dass er also in auswegslosen Situationen, in Krisen, eigentlich die Distanz schafft, um damit anders umzugehen?
Ja, finde ich schon. Also, das auch, natürlich hilft der Humor dann, gewisse Sachen besser zu verstehen und zu überstehen.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das bei Ihnen gelesen habe, Herr Thoma, diesen Witz, der aus dem Bereich Galgenhumor kommt. Derjenige, der am Montagmorgen, der Verurteilte, der am Montagmorgen zum Schafott geführt wird. Ist das für Sie ein Stichwort, Herr Thoma?
Die Woche. Ja, da gibt es mehrere.
Ja.
Ich weiß nicht, welchen Sie meinen. Das ist...
Die Woche fängt ja gut an, sagt er.
Ja. Der Humor hat ja auch eine Ventilfunktion. Also in Diktaturen gibt es ja den Humor, der diese Ventilfunktion erfüllt, wo also Schlimmes passiert und die Leute sich wehren dadurch, dass sie also Witze darüber machen. Wir sind ja auch sehr wählerisch natürlich. Wir dürften zum Beispiel über Autofahrer gar keine Witze machen, weil jährlich 8000 Autofahrer oder Autoinsassen verunglücken tödlich. Da sind die Verletzten noch gar nicht drin. Wenn wir das genau überlegen und im Vergleich setzen zu anderen Dingen, wo wir sagen, da können wir nicht drüber reden, dürfen wir auch über Autofahrer keine Witze machen.
Sind die Deutschen, wenn man vielleicht jetzt das schon mal streifen, wie humorfähig die Deutschen eigentlich sind, sind die gerade in diesem Bereich besonders sensibel, wenn es darum geht, Witze über traurige oder traurige Zustände, dramatische Zustände zu machen, dass sie da eher zurückhaltend sind, die Deutschen? Ist das Ihre Beobachtung? Ich frage das mal hier in die Runde.
Also ich habe den Eindruck, es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also es geht empfinde ich so, dass gerade über Dinge, die vor ein paar Jahren noch schwierig gewesen wären, dass man da jetzt plötzlich ganz andere Reaktionen bekommt.
Also früher hat man gesagt, also wir wollen doch über etwas lachen, um die da oben anzuprangern und zu entlarven, was die wieder Schlimmes gemacht haben. Und dann hat es auch, ich sag mal, eine Form von pädagogischer Funktion. Es hat eine Ventilfunktion für einen, dass man sagt, also dann ist es nicht so schlimm. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert, dass man also heute nicht mehr aus sozusagen dieses kabarettistische Entlarvungslachen hat, sondern eher so das comedyhafte Lachen, wo man sich selbst eigentlich auch entblößt.
Das wollte ich gerade sagen.
Als jemand, der über Schwachsinn lacht, als jemand, der auch über Unsinn lacht. Und ich sage jetzt Schwachsinn, aber eigentlich meine ich Unsinn. Unsinn ist ja letztlich auch nichts Unpolitisches. Also wenn wir in der Informationsgesellschaft leben, sind wir immer auf der Suche nach relevanten Informationen. Und was wir aber erleben, ist, dass wir ständig mit irrelevanten Informationen zugeschüttet werden.
Immer mehr Wissen und immer weniger Durchblicken eigentlich.
Ja, und das hat einfach, das Problem ist, dass man das gar nicht allein selegieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Unsinn eigentlich stark macht, dass man zeigt.
Und so in den letzten Jahren stelle ich fest, dass die Leute, also die im Publikum sind, immer mehr fähig werden über sich selber. Also, dass man Geschichten aus dem Alltag macht, wo sich viele wiedererkennen und sagen, oh ja, so ein Trottel bin ich ja auch. Und darüber lachen. Also, dass ein gehöriger Schuss auch Selbstironie in den letzten Jahren dazugekommen ist.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die schon ein bisschen wartet, die ich vorhin rausgeschmissen habe, weggedrückt, wie wir gesagt haben, nämlich Frau Piro. Guten Morgen, Frau Piro.
Ja, guten Morgen.
Ja, Ihr Beitrag zu uns.
Ja, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einen etwas altmodischen Humor. Ich lache also sehr gerne über Wortspiele. Was mir auch immer sehr gut gefallen hat und was es an für sich in der Form gar nicht mehr gibt. Ich hatte früher viel Kontakte in die alten neuen Bundesländer und dieser unterschwellige, sublime Humor bzw. Witz, der da dann eben versteckt war. Man musste natürlich sehr viel Internas kennen.
Ja.
Das fand ich also auch sehr schön. Nur das geht natürlich, weil der Druck halt nicht mehr da ist und so, das geht verloren.
Ja, danke, Frau Piro.
Ich möchte gerne noch etwas anfügen zu dem Humor als Ventil.
Ja.
Also Humor heißt ja eigentlich Feuchtigkeit. Es ist also ein Körpersaft, der Temperament und Charakter bestimmt. Und so ist sozusagen eine Art Weltanschauung. Und diese Humorbrille mit der Weltanschauung ist eigentlich bei allem sehr hilfreich. Also brüllende Vorgesetzte, wenn man sich distanziert, werden zu Slapstick-Figuren. Autofahrer, die sich über einen ärgern oder die einen ärgern, werden sehr komisch. Man selber bleibt gelassen und mich kann keiner mehr ärgern, weil ich mich nicht ärgere.
Ja,
also das nenne ich Humor.
Ja, ja. Die Distanz, die dadurch geschaffen wird und die das Leben leichter macht.
Ich meine, was das Kabarett angeht, ist ja eine alte Geschichte. Also seit es das Kabarett gibt, wird es eigentlich totgeredet. Da sage ich, dafür lebt die Leiche recht fröhlich vor sich hin. Und auch da ist es wieder das Deutsche, dass man schon wieder diese Schubladen aufmacht. Also als die Comedy noch nicht so geboomt hat, wie sie eine Zeit lang boomte und noch boomt, da wurde das Kabarett in Schubladen gesteckt. Da war es das gesellschaftskritische Kabarett, da war es das literarische Kabarett, da war es das politische Kabarett, da war es das knallharte politische Kabarett, da war es das seichte politische Kabarett. Und dann wurde eben abgegrenzt, jetzt kam die Comedy dazu. Das haben nicht die Kabarettisten abgegrenzt, sondern die Comedians, die auch dachten, sie hätten das, was in England auch vor 100 Jahren gang und gäbe war, neu erfunden. Und ich sage aber, was soll's? Also ich meine, im Kabarett waren immer Bestandteile von Comedy enthalten, hieß halt damals Klamauk oder Klamotte. Und ich sage, ist mir doch egal, man muss auf die Bühne gehen, man muss sehen, wie man die Leute 2 Stunden unterhält, wie man es dann nennt, ist mir im Prinzip völlig wurscht.
Wir haben wieder 2 Hörer am Telefon. Guten Morgen, Frau Witton.
Ja, guten Morgen.
Ja.
Mein kleiner Beitrag ist folgender. Also ich denke, dass sich die deutsche Mentalität, also auch in Bezug auf Witz und so weiter, doch sehr unterscheidet von anderen Nationen. Also Ihr Kollege sprach auch zum Beispiel von dem englischen Witz. Ich habe auch lange in England gelebt und ich vermisse das so ein bisschen, diese Leichtigkeit, wenn man sich trifft mit Freunden oder auch vielleicht am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft, dass man einfach sich trifft und mal ein bisschen joked, also ein bisschen gelassener alles sieht.
Wir jammern lieber, gell?
Ja, und so in den Zeiten, wo es sowieso so schwer ist, wo wir von Informationen, von so ernsthaften Sachen, also jeden Tag auch so beeinflusst werden, denke ich einfach, das ist so, so wichtig, dass wir uns da so ein bisschen diese Leichtigkeit erhalten, dass wir einfach auch wieder das Lachen lernen.
Ja, danke Frau Witton. Wir nehmen noch den nächsten Hörer dazu, Herr Schwan. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich möchte zurückkommen auf die Erwähnung der Kunststrukturwitze, die so 10 bis 12 nur sind etwa.
Ja.
Der sozusagen neutrale Witz, der nicht auf Schadenfreude oder auf Bissigkeit basiert, was ja oft der Resonanzboden ist dafür, dass Witze überhaupt ankommen. Es ist ein ganz simpler Witz und das ist die Situationskomik. Ich möchte es mal so formulieren, im Zeitalter der Mountainbikes zieht es nicht mehr so, aber er ist so, hallo, Ihr Schutzblech klappert, ich kann nichts verstehen, mein Schutzblech klappert. Das ist völlig in sich geschlossen, trifft keinen, geht keinen an, aber ist doch, wenn man das mal, es ist jetzt nur die Grundstruktur,
ja.
Dass das eine Art Witz ist, an der man sich ganz unbeschwert erfreuen kann.
Ja, danke, Herr Schwan.
Aber ich zum Ausländerwitz mal sagen, es ist ja auch ein Hin und Her. Da ist inzwischen eine Entwicklung ja da. Es gibt im Ruhrgebiet, wird der Witz erzählt, wo ein Deutscher im Auto fragt den Türken, der da steht, wie komme ich hin nach Aldi? Da sagt er, zu Aldi. Was sagt der Aldi schon zu, jetzt um 18 Uhr?
Ja, genau, den Witz kannte ich auch schon. Ich finde den herrlich, ja. Wir haben als nächstes den Herrn Hübner. Guten Morgen.
Hübner?
Ja.
Ja, mir ist ein Witz jahrelang nicht aus dem Kopf gegangen, und zwar, weil ich ihn einfach nicht verstehen konnte, weil er so komisch ist. Und zwar in Saigon.
Da bin ich gespannt.
In Saigon kommen immer Truppentransporte an. Und ein Passant fragt einen der Soldaten, die da kommen, have you come to die? Und da sagt der Soldat, no, yesterday.
Also Sprachwitz. Herr Thoma, gibt es auch Witze über das Medium Hörfunk?
Das Medium Hörfunk, weiß ich nicht, aber Fernsehen gibt es mit Sicherheit, ja. Der Fernsehdirektor, der gefragt wird, warum denn der Erfolg nicht mehr so da ist wie früher, der sagt, ich verstehe es auch nicht, dabei spielen wir immer noch dieselben Filme wie vor 30 Jahren.
Ich denke, Lachen an sich schafft immer Verbundenheit. Es macht doch viel mehr Spaß, in der Runde zu sitzen und man lacht sich schief, als dass man sagt, na, wie geht's dir? Na, es geht so, es ist, ja, na, trinken wir noch einen.
Ja.
Ich lache gerne und häufig.
Und die anderen auch.
Und die anderen,
ich glaube
auch, doch.
Es gibt keinen Grund für irgendwelche Weltuntergangsstimmen, dass die Deutschen nicht lachen würden oder über das Falsche. Ich glaube, es ist so, Es ist wirklich so letztlich wie in anderen Nationen auch. Ja. Also wir lachen ja über britischen Humor am liebsten im Moment. Mr. Bean
schon
und Monty Python.
Es war aber auch wichtig, was die Hörerin vorhin gesagt hat mit der Leichtigkeit.
Und das da muss ich jetzt das wohl zu Herzen nehmen und da unterbreche ich jetzt. Jetzt wollten Sie gerade loslegen. Ich danke Ihnen allen, die sich an unserer Diskussion beteiligt haben. Und wir machen jetzt Schluss und am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Knauf.
Sie hören den Deutschlandfunk, 7:51 inzwischen. Der deutsche Mediziner Günther Blobel bekommt heute in Stockholm offiziell den Medizin-Nobelpreis. Wermutstropfen für einige. Blobel ist in die USA ausgewandert, nicht zuletzt, weil deutsche Wissenschaftler dort freier arbeiten können. Kein Einzelfall. Warum ist das so? Warum verlassen gute Kräfte Deutschland für die Vereinigten Staaten? Armin Himmelrath hat sich damit befasst.
Ich bin 1977 nach USA gegangen mit einer alten Munitionskiste voll Kleidern.
Ein deutscher GI. So.
Well, ich meine die Munitionskiste nur, weil das halt ein geräumiges Lager war. Ja.
22 Jahre ist es her, dass sich Horst Störmer aus seiner Heimatstadt Frankfurt verabschiedete, da er mit einem Doktortitel der Physik in der Tasche und einem Jahr Auslandserfahrung in Frankreich hinter sich unbedingt nach Amerika wollte, weil dort Mitte der 70er Jahre die beste Quantenphysik der Welt betrieben wurde. Und das zog Horst Störmer magisch an. Dass er 1998, also 21 Jahre später, den Physik-Nobelpreis bekam, gehe zum Teil auch auf seinen damaligen Entschluss zum Sprung über den großen Teich zurück, meint der deutsche Wissenschaftler.
Ich glaube, dass es tatsächlich, dass das eine gewisse Gruppe von Leuten auswählt, die eben genug Mut hatten, zu sagen, alles hinter sich zu lassen. Und häufig aus anderen Ländern, also aus Deutschland, aus China, aus Philippinen, aus Indien, ja, und wegzugehen nach USA, was ganz Neues anzufangen. Ich glaube, dieses bisschen mehr Mumm, das wirkt sich dann auch statistisch gesehen in der Wissenschaft aus. Das sind ein bisschen wahrscheinlicher die Leute, die nach außerhalb des Normalen treten und was anderes machen.
20 Jahre nach Horst Störmer hat sich auch der Kölner Biologe Marc Benecke auf den Weg nach New York gemacht. Natürlich nicht mit dem Ziel, eines Tages Nobelpreisträger zu werden. Ihn trieben die unsicheren Perspektiven in der deutschen Forschungsförderung in die USA. Wer in Deutschland forschen wolle, sagt Benecke, heute 29, der brauche starke Nerven.
Also ein sehr typischer Antragsverlauf in Deutschland wäre so, man muss zunächst mal sehen, dass man überhaupt eine Stelle hat. Das heißt, man muss in der Zeit irgendwie seine Miete und seine Küchenhandtücher und seinen Strom bezahlen können. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, die schon mal sehr schwer zu erfüllen ist. Wenn man das hat, kann man anfangen, einen Antrag zu schreiben. Es dauert ziemlich lange, bis man einen guten Antrag geschrieben hat. Kollegen müssen da mal drüber gucken, man muss selber mal in sich gehen, ob das wirklich eine gute Idee ist, ob die verbessert werden kann. Das Ganze dauert Monate. Danach kann man den Antrag einreichen. Und es kann mittlerweile bei manchen Organisationen passieren, dass man entweder an einer Hürde scheitert, nämlich einer Antragsfrist. Das heißt, man darf nur bis zum so und so vielten den Antrag einreichen, damit er bis zum so und so vielten bewilligt werden kann. Das ganze Verfahren kann sich bei so relativ normalen Anträgen weit über 6 Monate hinstrecken. Also ich würde sagen, mit einer vernünftigen Antragsstellung bis zur Einreichung dauert auf jeden Fall 3 Monate, mindestens, wenn nicht länger. Und dann dauert es nochmal mindestens 6 Monate, bis der Antrag beschieden wird. Man ist also bei 9 Monaten, die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht mehr überleben, weil sie gar keine Stelle für diese Zeit haben. Es lohnt sich also auch für die schon gar nicht, den Antrag zu stellen.
In New York dagegen machte der junge Naturwissenschaftler bessere Erfahrungen. Die Dauerfinanzierung seiner Stelle war gesichert. Benecke arbeitete als Kriminalbiologe für die New Yorker Staatsanwaltschaft, half bei der Aufklärung von Mordfällen und Vergewaltigungsserien und vertiefte seine Kenntnisse in seinen Spezialgebieten. Das sind genetische Fingerabdrücke und die Forschung an leichenbewohnenden Insekten. Als gelobtes Land entpuppte sich Amerika jedoch trotzdem nicht. Nach 2 Jahren kehrte Marc Benecke, der Kulturlosigkeit in den USA überdrüssig, im Frühjahr nach Deutschland zurück. Und muss sich seitdem wieder mit jenen Vorschriften herumschlagen, wie sie etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft erlässt. Dort heißt es unter anderem in einer Anleitung für Antragsteller:
Die DFG bittet Sie, im Antrag nicht nur die Ordnungsnummern aus diesem Leitfaden zu übernehmen, sondern jeweils auch die vollständige Überschrift der einzelnen Abschnitte zu wiederholen. Den Antrag mit Anlagen in doppelter Ausführung, bei Schwerpunktprogrammen gemäß jeweiliger Ankündigung in mehrfacher Ausfertigung einzureichen, Ihre Antragsunterlagen nach Möglichkeit gelocht und ohne Hefter Hüllen etc. einzusenden.
Alles ist sehr geregelt und ist eine der großen Stärken von Deutschland, weil Dinge funktionieren. Es ist alles sehr festgelegt. Aber andererseits ist es schwierig, eben auch dann um die festgelegten Statuten herumzukommen. In den USA ist alles flüssiger. Da gibt es auch Statuten und Vorschriften. Aber es gibt dann viele Möglichkeiten, um die Vorschriften herumzukommen. Und wenn man stark genug kämpft, kommt man um solche Dinge herum, wenn es in Deutschland rigider ist. Was seine Vorteile hat, weil die Dinge eben abgezeichnet sind, abgelegt sind, vorgeschrieben sind, das funktioniert. Aber dann eben auch die Breite und die Möglichkeit der Ausbreitung begrenzt ist.
Für Nobelpreisträger Horst Dörmer sind das gleichzeitig die wesentlichen Stärken und Schwächen des deutschen Wissenschaftssystems. Doch den naheliegenden Schluss, dass sich daraus die Gefahr der Mittelmäßigkeit ergibt, weist er vehement zurück.
Das ganz sicher nicht, also wirklich ganz sicher nicht. Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass die Forschung in Deutschland meine absolut Topspitze ist, dass ich das ganz sicher für mein eigenes Feld sagen kann, dass meine Kollegen in Deutschland auf der genau der gleichen Ebene Physik betreiben, wie sie in den USA und im Rest der Welt betrieben wird. Ganz, ganz klar.
Und trotzdem, die USA sind immer noch ein starker Magnet für Wissenschaftler aus aller Welt und insbesondere für die Spitzen der Forschung. Deutschland verliert im Wettstreit um die besten Köpfe auch deshalb immer mehr an Boden, weil Nachwuchswissenschaftler in ihren Karrieren eher behindert werden, während etablierte Professoren sich in ihrer Beamtetenexistenz gemütlich einrichten, klagt Marc Benecke.
Mittlerweile haben wir es hier in Deutschland tatsächlich so, dass es sehr viele kurzfristige Projekte gibt, auf denen junge Mitarbeiter sitzen. Dann gibt es langfristige Projekte, die von ziemlich alten Mitarbeitern geleitet und durchgeführt werden. Und auf die Art blutet sozusagen die nächste Generation ganz stark aus. In der Biologie sieht man das ganz, ganz stark. Da wandern zum Teil bis zu 80% der Mitarbeiter, die kompetent, gut auf unseren Geräten ausgebildet sind, fit sind, engagiert sind, wandern zum Beispiel, weil sie ökonomisch nicht mehr überleben können, dann ganz stark zum Beispiel in die Computerbranche ab.
Oder eben ins Ausland, weil da im Vergleich zu Deutschland auch deutlich besser gezahlt wird. Das starre deutsche Dienstrecht erhöht zwar das Einkommen bei steigendem Dienstalter, nicht aber bei exzellenten wissenschaftlichen Leistungen. Und es lässt dem talentierten Nachwuchs kaum Platz für eigene Aktivitäten.
Warum deutsche Wissenschaftler in die USA gehen, um zu forschen, darüber berichtete Armin Himmelrath.
8 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. In Stockholm wird heute der Literaturnobelpreis an Günter Grass überreicht.